Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal mit uns beten. Ja, Jesus, jeder von uns kennt dich unterschiedlich. Der eine, ja, kennt dich seit er Kind ist, der andere erst seit kurzem vielleicht. Und wir wollen dich besser kennenlernen, wollen dich kennenlernen als der du bist, als Kind in der Krippe, als Mensch, der du gelebt hast, als hocherhabener Herr, als gekreuzigter und auferstandener Herr und Christus. Danke, dass du lebst und gegenwärtig bist und ja, du uns auch heute weiter aufgehen kannst, du uns weiter ja, in unser Herz kommen kannst, es verändern kannst, es heiligen kannst. Wir wollen offen sein für dich und darum bitte ich dich, dass du auch Kraft und Konzentration schenkst bei allem Reden und Hören. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich wollte mal fragen, wer von euch dieses Bild kennt? Ja, sind ziemlich viele. Also es sind ja zwei gelangweilte Kinder mit Flügeln und sollen Engel sein. Dann habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Bild? Ja, ganz wenige nur noch. Und das ist interessant, weil also auf dem Bild ist eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, links und rechts auch nochmal zwei Menschen, soll Maria sein mit Jesus auf dem Arm. Und eigentlich gehören diese zwei Engel unten auf dieses Bild drauf. Aber die zwei Engel sind viel bekannter. Also sie wurden schon seit 1800 zu einem beliebten Motiv in unserer westlichen Kultur. Sie sind auf ganz vielen Sachen drauf, auf Tassen, Plätzchendosen und anderen Sachen. Und eigentlich gehören sie zu diesem großen Gemälde. Dieses Gemälde heißt die Sixtinische Madonna, ist von Raphael gemalt. Und eigentlich ist Jesus mit Maria die zentrale Person auf dem Bild. Zentrale Figur des Bildes. Und eigentlich ist ja auch Jesus die zentrale Person des christlichen Glaubens. Und auf dem Bild kommt das durchaus rüber. Auch wenn da sicher noch eine ausgeprägte Marienverehrung mit dabei ist, was ich auch nicht gut finde. Und so wirft das Bild insgesamt die Frage auf, auch mit der Geschichte, die diese zwei Engel in unserer Kultur haben, wie wären die einzelnen Personen richtig anzuordnen? Was davon ist richtig? Jesus über den Engeln, Jesus bei Maria auf dem Arm. Und wie ist denn diese Person richtig darzustellen? Trifft das so irgendwie das, wie es sein soll? Und ich glaube, bei manchem, wie es Raphael gemalt hat, könnte er Hebräer 1 und 2 gelesen haben. Und bei ein paar anderen Sachen sollte er vielleicht noch einmal nachlesen. Denn Jesus ist höher als die Engel. Er ist niedrig wie ein Mensch und stärker als der Tod. Wir waren gestern schon in Hebräer 1 und 2 und ich will heute noch ein paar weitere Schneisen schlagen in das, was der Hebräerbrief zu Weihnachten zu sagen hat. Und da will ich vor allem die Verse nehmen, die wir gestern ausgelassen haben. Und damit sehen wir Jesus erstens höher als die Hohen, zweitens niedrig wie die Niedrigen und drittens stärker als der Tod. Und dann waren wir gestern in Kapitel 1 und sind da, quasi haben übersprungen, eine ausführliche Beschreibung davon, dass Jesus Sohn Gottes ist und damit Gott gleich ist. Es war von ihm die Rede und dann heißt es in Vers 3, er, Jesus, der Sohn Gottes, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also Jesus zeigt und Jesus verkörpert, wie Gott ist. Und was Jesus sagt, sein Wort, ist genauso mächtig wie das Wort von Gott. Er spricht allen Dingen fortlaufend die Existenz zu. er trägt alle Dinge durch sein Wort. Und dieser Jesus sitzt gegenwärtig neben Gott auf einem himmlischen Thron. Dort sitzt er, seit er dorthin zurückgekehrt ist. Das hat er, das tat er, nachdem er erwirkt hat, dass man durch ihn völlig von seiner Schuld gegenüber Gott befreit werden kann. Und ab Vers 4 wird dann immer beschrieben, wie Jesus ist, und zwar im Vergleich zu den Engeln. Und da benutzt der Hebräerbrief ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. Also er hängt eigentlich ein Zitat nach dem anderen aneinander. Über Jesus steht das geschrieben, aber über die Engel hat Gott das gesagt. Und damit begründet der Hebräerbriefschreiber seine These aus Vers 4, die da lautet: Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Jesus war vorher schon über alles erhaben, bevor er auf der Welt gelebt hat. Aber er hat es vor allem durch sein Werk auf Erden so sehr demonstriert, und er demonstriert es fortlaufend: Ja, mir gebührt diese Stellung. Ja, mir gebührt dieser Name, hoch erhaben über allem. Und dann kommt die Begründung. Was Gott im Alten Testament schon dazu gesagt hat, dass Jesus hoch erhaben ist. Und ich werde das einmal weitestgehend unkommentiert am Stück vorlesen. Ab Vers 5. Und wir sehen da immer dieses: zu den Engeln das gesagt, zu dem Sohn das. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und wiederum: Ich, Gott, werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen, Jesus, wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber: Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du, Sohn Gottes, hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, Jesus, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Zu Jesus hat er es gesagt. Und so zeigen diese Verse also insgesamt: Jesus ist höher als die Engel. Er gehört in eine andere Kategorie. Er gehört zur Kategorie Gottes. Er ist Gott. Und die Engel? Auch zu ihnen ein kurzes Fazit, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Also Engel sind geschaffene Wesen, grundsätzlich unsichtbar, Geistwesen. Sie sind geschaffen zum Dienen, dienen, was Gott ihnen befiehlt, gesandt, um denen zu dienen, für die Gott sein Heil bereitet hat. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Engeln hast. Engel kommen ja auch in der Weihnachtsgeschichte ganz prominent vor. Zu Maria kommt ein Engel, zu Zacharias, zu Josef. Und dann natürlich zu den Hirten, zwar eine ganze Menge. Und da singen sie diesen wunderschönen Text. Wie ist das mit den Engeln? Vielleicht denkst du auch: Engel, das sind Fabelwesen, eine altmodische Vorstellung aus einer Zeit, wo man sich manches noch nicht so gut erklären konnte. Für manche sind Engel auch sehr interessant, das Unbekannte, mächtige, unsichtbare Helfer, die aber doch immer das Gute für mich wollen. Und ja, die Bibel spricht von Engeln. Sie berichtet davon, dass es sie gibt. Gott wollte, dass wir wissen, dass er auch Engel geschaffen hat. Und wenn Gott selbst auch unsichtbar ist und er Verschiedenes in dieser Welt geschaffen hat, warum sollte er dann nicht auch solche Wesen geschaffen haben können? Aber dann ist auch klar, welche Stellung sie haben. Sie unterstehen Gott. Sie verdienen keine Anbetung. Sie verdienen kein eigenes Interesse. Wir haben keine Aufforderung, Dinge über sie in Erfahrung zu bringen, außer dem, was Gott uns in seinem Wesen, in seinem Wort über sie gesagt hat. Nein, Engel sind Diener. Starke Helden, die Gottes Befehl ausführen, wie es im Psalm 103 heißt. Also Engel sind auch keine gelangweilten, knuddeligen Kinder oder nur schön anzusehende Personen. Gott hat sie sich geschaffen. Sie sind der Hofstaat Gottes. Sie dienen ihm Tag und Nacht, ohne müde darin zu werden. Und sie dienen Gott, ohne dabei ihre Freude an ihm zu verlieren. Und sie haben viel zu tun. Gott gebraucht sie, wie es hier und an anderen Stellen heißt, zum Dienst an uns Menschen, weil wir so oft seine Hilfe brauchen. Und das tut er manchmal auch durch Engel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal freut man sich dann ja auch vielleicht über eine Geschichte, wo jemand mal vielleicht einen Engel gesehen hat, einen echten Engel. Aber das Tolle daran sind nicht die Engel, sondern ist der Gott, der sie uns zur Hilfe geschickt hat. Das ist die Frage, was können das für Hilfen sein? Ich schlafe zurzeit nicht so gut, vor allem wegen unserem anderthalb Monate alten Elia. Vor ein paar Tagen habe ich mal recht tief geschlafen und dann wurde ich auf einmal wach und konnte auch gar nicht sagen, was mich da jetzt aus dem Schlaf gerissen hat. Dann gucke und fühle ich neben mich, lag da die Decke komplett über Elias Kopf. Puh, danke Jesus, habe ich gedacht. Das hätte auch anders ausgehen können. Danke, Jesus, dass du willst, dass Elia lebt. Und später dachte ich, vielleicht hat Gott dafür einen Engel losgeschickt, dass er mich mal eben anstupst und ich wach werde. Aber deswegen dem Engel danken? Nein, der Dank geht an Jesus. Die Engel stehen in seinem Dienst. Er ist so viel erhabener als sie. Das wird auch in der Weihnachtsgeschichte so deutlich, wo Engel seine Geburt so majestätisch ankündigen und sich irgendwie richtig mitfreuen, dass Jesus jetzt zu den Menschen kommt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens, weil jetzt Jesus kommt. Jesus höher als die Engel, das ist Kapitel 1. Zu Kapitel 2 hatten wir gestern auch schon kurz was. Auch dazu heute nochmal mehr. Und da geht es genau um das, worüber die Engel sich an Weihnachten freuen. Dieser hohe und erhabene Sohn Gottes wird Mensch, um als Mensch zu leben und um die Menschen zu retten. Jesus wird niedrig wie die Niedrigen. Der zweite Punkt. Und gestern hatten wir gesehen, dass Jesus Mensch wurde, um den Menschen einen Weg zu bahnen, wieder so zu leben, wie Gott es sich gedacht hatte. Dann heißt es in Vers 11 aus Kapitel 2, über Jesus und über die, die diesen Weg gehen, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus kommt von Gott. Er ist nicht geschaffen, er ist Gott. Und trotzdem steht er zu Gott in einem Verhältnis wie ein Sohn zu einem Vater. Er kommt von Gott. Wir verbinden mit Geburt immer, da fängt jemand an zu existieren. Das ist bei Jesus als dem Sohn, dem vom Vater, nicht gemeint. In einem alten Bekenntnistext heißt es, Jesus ist von Ewigkeit her aus dem Vater geboren, also ohne Anfang. Von Ewigkeit her ist das sein Verhältnis zum Vater. Es sind wie die Strahlen der Sonne. Wenn die Sonne da ist, sind auch direkt die Strahlen da. Sobald die Sonne da ist, sind die Strahlen da. Jesus, von Ewigkeit her, aus dem Vater geboren. Die Menschen, die Jesus heiligt, die sind geschaffen. Und sie wurden zu neuen Menschen. Damit kommen auch sie von dem einen. Sie sind sein Werk und auch sie sind aus Gott geboren, wie es in der Bibel heißt. Sie sind neu geboren, aber sie sind nicht von Ewigkeit geboren. Und auf diesem Zusammenhang baut dann die nächste Aussage auf. Weil sowohl Jesus als auch die Christen von dem einen geboren sind, schämt sich Jesus nicht, sie zu nennen, sie Geschwister zu nennen. Jesus, der älteste Bruder, der Erstgeborene. Und auch das begründet oder erklärt der Hebräerbrief dann mit drei Zitaten aus dem Alten Testament. Vers 12, in dem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, und das ist immer von Jesus die Rede, von dem Messias die Rede, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Auch das war also schon im Alten Testament angedeutet, dass da einer ist, der im Vertrauen auf Gott vorangeht, der andere damit reinnimmt und sich um ihn die Familie Gottes sammelt, weil er so ist, wie wir alle sein sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und das formuliert der Hebräerbrief dann nochmal in eigenen Worten. Und ich lasse hier anderthalb Verse aus, die wir uns gleich noch anschauen. Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Vers 16, denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus, der erhabene Sohn Gottes, wurde in allem uns Menschen gleich, ausgenommen der Sünde. Er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams. Also Menschen aus dem Volk Israel und allen, die im Vertrauen auf Gott leben wollen. Den Menschen will Jesus helfen und das geht nur, wenn er dahin geht, wo sie sind. Dazu muss er sich in sie hineinversetzen, zwar nicht nur gedanklich, sondern leibhaftig. Er will es am eigenen Leib spüren, was es heißt, Mensch zu sein. Nicht einfach als Experiment oder aus Interesse, sondern um zu helfen. Das heißt, wir sehen hier, Jesus identifiziert sich mit uns normalen und sterblichen Menschen. Und das ist so, als wären wir als Menschen alle zusammen ein Haufen Waisenkinder. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Zuhause, leben auf der Straße. Und dann kommt Jesus wie ein richtig toller, großer Bruder, einer von uns. Und der dann auf den Rest der Kinder aufpasst. Er ist besser als sonst jemand gelernt hat, auf der Straße zu leben. Und er, obwohl er auf der Straße lebt, er nie die Verbindung zum Vater verloren hat. Und er auch den Weg kennt, zurück ins Vaterhaus. Und dahin führt er uns. Jesus führt uns als Waisen von unserem Leben auf der Straße zurück zum Vater, der uns unser Weglaufen vergibt, weil unser großer Bruder alles bezahlt hat, was an Schaden durch das Weglaufen entstanden ist. So müssen wir uns um Jesus sammeln, uns von unserem großen Bruder helfen lassen, auch wenn wir es auch manchmal gerne selber machen würden und zeigen wollen, dass wir auch was können. Jesus ist wie ein toller großer Bruder. Er kennt die Situation der Menschheitsfamilie. Er weiß, wie das Leben auf der Straße ist. Um ihn sollen wir uns sammeln. Und das kann was mit uns machen, wenn wir wissen, Jesus, der Höchste der Hohen, kommt wirklich so tief. Er liebt uns nicht von oben herab, nicht aus der Ferne, sondern er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Wenn du einmal vor ihm stehst, wirst du nicht sagen können, aber hier, die und die Situation, wo ich falsch gehandelt habe. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es ist, da als Mensch das Richtige zu tun. Doch Jesus weiß es. Dein großer Bruder war da. Du hättest seine Hilfe in Anspruch nehmen können. Wir können seine Hilfe in Anspruch nehmen. Wir können jederzeit zu ihm beten und ihn um Hilfe bitten. Der Höchste schämt sich nicht, uns Bruder oder Schwester zu nennen. Jesus identifiziert sich mit uns normalen und sterblichen Menschen. Er wird niedrig wie die Niedrigen. Und gerade dieses eine Merkmal, das uns auch von den Engeln unterscheidet, dass wir sterben werden. Dazu noch ein letzter Punkt. Denn auch das taucht hier im Text immer wieder auf. Jesus stärker als der Tod. Doch das kam gestern schon am Rande vor in Vers 9 und 10. Wir schauen da heute mit Vers 14b und Vers 15 nochmal genauer drauf. Vers 14 lautete so: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Und dann wird uns eine Absicht genannt. Warum nahm Jesus auch Fleisch und Blut an? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Jesus nahm dem Teufel das größte Druckmittel. Jesus nahm dem Teufel die Macht. Der Teufel brachte Adam und Eva dazu, sich gegen Gott zu entscheiden. Wenn ihr das tut, werdet ihr sterben, hatte Gott vorher klar gesagt. Wenn ihr das Leben, das ich euch anbiete, nicht wollt, sind das die Konsequenzen. Ein Leben ohne mich, und das ist lebendig tot sein. Und ganz am Ende körperlich sterben. Und dann weiterhin ohne mich sein. Ohne mich leben. Der Teufel ist nicht allein schuld daran, dass wir sterben werden. Es ist auch unsere eigene Schuld. Aber der Teufel hat großes Interesse daran, dass wir ohne Gott leben und ohne Gott sterben. Der Teufel will, dass wir lebendig tot bleiben. Und der Teufel hat diese Macht, uns darin zu lassen. Er ist stärker als wir. Er wird immer etwas finden, für das er uns vor Gott anklagen kann. Der Teufel, ein gefallener Engel, unsichtbar, aber mächtig. Aber Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels vernichtet. Wie hat er das getan? Der Teufel wollte auch Jesus verführen. Er versuchte ihn von Gottes Absichten abzubringen. Aber Jesus blieb standhaft, das lesen wir in den Evangelien. Und dann ging's los. Jesus trieb einen Dämonen nach dem anderen aus besessenen Menschen aus. Die wussten ganz genau, wer Jesus war. Quäle uns nicht, du Sohn Gottes, haben sie gerufen. Und dann strebte Jesus immer weiter nach Jerusalem, um dort Gottes Königsherrschaft aufzurichten, die Welt für immer für sich zu beanspruchen und den Teufel endgültig zu besiegen. Der Teufel bot ein letztes Mal seine ganze Macht auf. Und tatsächlich, er schaffte es. Er schaffte es, dass die Menschen den Sohn Gottes kreuzigten. Der Sieg war sein. Er hatte die Macht des Todes und hat jetzt auch den Sohn Gottes in seiner Gewalt. Jesus herabgestiegen in das Reich des Todes. Und blieb er da? Nein. Seine Jünger berichten, und sie konnten es selbst nicht glauben, Jesus blieb nicht tot. Er stand wieder auf, er kehrte ins Leben zurück und zeigte: Ich, Jesus, der Sohn Gottes, bin stärker als der Tod und stärker als der Teufel. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe die Macht, es zu lassen, und habe die Macht, es wiederzunehmen. Und ich gebe es jedem, der mich ernsthaft darum bittet. Ich gebe euch ein Leben, bei dem ihr weder den Tod noch den Teufel noch sonst irgendetwas fürchten müsst, außer unseren lieben Vater im Himmel. Und dann sind wir bei Vers 15. Jesus wurde Mensch wie wir, um dem Teufel die Macht zu nehmen und zweitens, um alle die zu befreien, Vers 15, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Er kam, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus kam, um uns zu helfen. Sterben werden wir alle, nur ändern kann das keiner. Das wusste Jesus. Und Jesus wusste auch, dass wir alle Angst vor dem Tod haben und wir von dieser Angst geknechtet sind. Und das unser ganzes Leben hindurch. Ist das denn so? Haben alle Menschen Angst vor dem Tod? Lassen sich alle Menschen so sehr vom Tod erschrecken, dass ihr Leben deutliche Anzeichen eines geknechteten Lebens macht? Manche Leute haben spürbar Angst vor dem Tod, ja. Dauerhaft dunkle Gedanken und Gefühle, Albträume, wirklich einfach Angst. Auch ohne, dass diese Angst zwischendurch weggeht oder es zum Beispiel jedes Mal beim Einschlafen wiederkommt. Aber insgesamt ist doch die Angst vor dem Tod für viele nichts, worunter der ganze Alltag leidet. Sind sie deshalb weniger von der Angst vor dem Tod bestimmt? Ich glaube nicht. Man denkt vielleicht einfach weniger darüber nach, oder? Aber kann ich noch nicht auch etwas von etwas bestimmt sein, ohne dass ich merke, wie sehr es mich bestimmt und ohne dass ich immer an diese Sache denke? Aber ich glaube, der Mensch weiß grundsätzlich, dass sein Leben begrenzt ist. Und deshalb fühlt er sich dazu verpflichtet, etwas Bedeutungsvolles aus seinem Leben zu machen. Und bestimmt uns das dann nicht doch alle ständig, von morgens bis abends? Fällt es uns nicht grundsätzlich schwer zu akzeptieren, dass wir unser Leben nicht in unserer Hand haben? Und leben wir nicht ständig das genaue Gegenteil? Fällt es uns deshalb so schwer, im Vertrauen auf Gott zu leben, weil wir lieber selber etwas aus unserem Leben machen wollen? Und dahinter verbirgt sich genau die Angst vor dieser Tatsache. Wir sind kleine, unbedeutende und sterbliche Menschen. Es könnte mal sein, dass wir sterben und wir lagen mit vielem so komplett daneben. Und wir haben am Leben vorbeigelebt. Dagegen wollen wir ankämpfen, beweisen, dass es nicht so ist. Das irgendwie verhindern, unser Leben darf keine Katastrophe gewesen sein. Wenn du aber von Jesus befreit wurdest, begnadigt wurdest, du eingesehen hast, ja, ich lag mit vielem daneben, aber was zählt ist, was du über mein Leben sagst und was du getan hast, dass du meine Ehre vor dem Vater wiederhergestellt hast, dann bist du frei für Gottes Vorstellungen und Pläne. Dann kannst du dein Leben getrost seiner Kontrolle überlassen, es ihm hingeben, ihm weihen, dass er damit macht, was er möchte. Er, Jesus, ist höher als die Engel und wohnt niedrig wie ein Mensch. Er kann uns aus der Macht Satans und seines größten Druckmittels befreien. Das ist der Tod. Denn Jesus ist stärker als der Tod. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust, musst du dich davon nicht fürchten. Du musst nicht selbst etwas aus deinem Leben machen, sondern kannst ihn etwas aus dir machen lassen. Dazu ist er gekommen. Das Kind in der Krippe ist der Mann am Kreuz und er ist Gott, der Herr. Das Kind in der Krippe, von Maria geboren. Und Maria ließ ihn Herr sein über ihr Leben. Auf die Botschaft des Engels sagte Maria zu Gott: Mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort oder nach deinen Worten. Lerne diese Worte mit Maria mitzusprechen. Mir geschehe nach dem, was du gesagt hast. Und vielleicht hilft dazu auch folgendes Lied, das zu meinen Lieblingsweihnachtsliedern gehört. Maria, ahntest du. Auf Englisch, Mary, did you know? In dem Lied wird Maria immer wieder eine ähnliche Frage gestellt. Maria, ahntest du, dass dieses oder jenes auf deinen Sohn zutrifft? Und es werden dadurch so stark diese beiden Dinge verbunden. Jesus ist ein kleines Baby auf dem Arm von Maria, niedrig wie die Niedrigen. Und gleichzeitig ist er der Stärkste der Starken, stärker als der Tod und der Höchste aller Hohen. Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die Blinde sehen werden? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn Sturm und Wellen schweigen? Dass dein Kind mit den Engeln wohnt, dort, wo Gott selber thront? Und wenn du ihn küsst, dann küsst du in Gottes Angesicht. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Toten stehen auf. Der Lahme geht, der Stumme spricht und preist den Herrn der Herren. Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die ganze Welt gemacht ist? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Denn das Kind auf deinen Armen ist Gott, der Herr. Amen. Und ich spreche euch im Namen Gottes, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes den Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Montag. Fühlt sich an wie ein Sonntag. Gesegneten ersten Weihnachtsfeiertag. Gute Woche und wir nehmen Platz und hören noch ein Postludium.